Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Ein Stück Arbeit Garten Podcasts. In dieser Ausgabe stellen wir dem lieben André von Garten Lovers 33 Fragen und sprechen mit ihm über das Gärtnern mit Kind, das Gärtnern ohne Kind, das Schreiben von Krimis und ja, ganz generell über Gartengestaltung und Garten-DIYs. Viel Spaß! Hallöchen!
Hallo!
Hallo, grüße euch beide!
Ja, wie schön, dass das klappt!
Ja, ich freue mich sehr!
Cool! Wir würden gleich mal loslegen, ne?
Absolut.
Und zwar
auf jeden Fall.
Yes. Die erste Frage ist eigentlich immer ganz leicht. Wer bist du? Was machst du? Und ja, stell dich doch gern mal vor in 60 Sekunden.
Ab jetzt.
Ja, ich gebe mir Mühe, mich kurz zu fassen. Ja, mein Name ist André Finkler. Ich habe den Gartenblog bei Instagram, Gartenlovers heißt der. War eigentlich mal auf die ganze Familie ausgelegt, aber mittlerweile mache ich es fast alleine, deswegen der Plural. Ich habe einen Garten oder wir haben einen Garten seit 2015 mit einem Hauskauf verbunden. Der bestand nur aus japanischem Knöterich und einer Wiese.
Oh, wow.
Und den habe ich dann quasi angefangen zu gestalten und ja, nehme dann quasi alle gerne mit über Instagram. Beruflich bin ich Förderschullehrer für geistig Behinderte. Mache also viel mit Autisten und so zum Beispiel mit Leuten mit Down-Syndrom. Nebenher schreibe ich noch Krimis, die man jetzt auch überall käuflich erwerben kann. Und ja, das ist quasi so unser Garten. Und ja, das bin ich.
Sehr cool. Da hake ich gern gleich mal ein. Genau, du arbeitest ja, du gärtnerst am Haus. Das finde ich immer ja irgendwie voll cool, wir kommen ja aus dieser Kleingarten-Community und da denke ich mal, ach wie schön, einfach Tür auf und raus. Hast du denn bei dem Hauskauf oder habt ihr gezielt nach so einem Haus mit ganz viel Fläche gesucht oder kam das dann irgendwie eher so da mit dem Haus mit?
Also das kam tatsächlich mit dem Haus mit, weil wir seit 2011 in dem Haus gewohnt haben und haben uns dann immer noch um eine alte Dame gekümmert, die mit im Haus wohnte und als die dann leider verstorben ist, hatten wir die Chance, das Haus zu kaufen und hatten dann erst Zugang oder hatten halt dann erst diesen Garten auf einmal, der 750 Quadratmeter groß ist.
Toll.
Und ja, wie gesagt, bestand aus japanischem Knütrich und einer Wiese. Dann mussten wir erst das Haus aufwendig sanieren, also richtig kernsanieren. Und dann war so 2016 der Startschuss für den Garten und dann habe ich einfach mitten auf die Wiese das erste Inselbeet gesetzt und noch ein bisschen, ich möchte fast sagen, planlos so, ne? Man hatte so ein paar Ideen. Die Schwiegereltern haben einen sehr schönen Garten und da hatte man schon so ein bisschen Inspiration mitgenommen. Aber im Grunde genommen fing es da echt erst an.
Das finde ich total verrückt, weil genau, das würde man jetzt gar nicht glauben, wenn man so in deinen Garten guckt oder auch so, ne? Also wir ja nur über Instagram bisher reingeguckt. Oh. Und das sieht schon schwer nach ich mache das beruflich und habe da total den Plan seit Jahren von.
Das ist ein schönes Kompliment. Ja, dankeschön.
Sehr gerne. Also wie ist das gekommen, dass du dann ne, aus diesem ersten Inselbeet, also woher kam das? Hast du da irgendwie schlummerte da ein Talent in dir oder hast du einfach ausprobiert oder wie ist das gekommen?
Ich habe tatsächlich ausprobiert. Also dieses Inselbeet gibt's schon lange nicht mehr. Da ist dann unser Steinhügel draus geworden. Und ich habe mich dann immer gerne viel inspirieren lassen, sei es über einschlägige Gartenzeitungen oder halt auch viele offene Gärten besucht. Und mein Traum war halt immer, einen schönen, ansprechenden Garten zu haben, der nicht nur aus einem Beet außenrum, am besten noch eine grüne Hecke und dann nur Rasen, sondern ich fand es halt immer spannend, Strukturen aufzubrechen, ja, mit Sichtachsen zu spielen, viele Naturmaterialien einzubauen und halt auch Sachen wieder zu verwenden. Also wir haben durch den Hausbau ziemlich viele alte Ziegel übergehabt. Und daraus haben wir dann die antike Mauer gemacht, wie man hinten rechts im Garten sieht.
Ja, das ist super cool, genau. Ja, über diese Elemente werden wir auch noch gleich ein bisschen sprechen. Das heißt, du hast quasi, genau, du bist da einfach losgegärtnert. Dein Account heißt ja Garten Lovers. Du hast es eben auch schon gesagt, ne? Das war erst so für die Familie gedacht. Jetzt hast du es irgendwie selber dann gemacht. Wie ist das gekommen?
Also es kam, glaube ich, so, dass Instagram oder dass man halt selber dann irgendwann doch persönlicher wurde Und ja, meine Frau nicht so Lust auf die Kamera hatte. Ja. Und das ist, also eigentlich war es ungefähr so, dass man ab 2016 bis 2020, da habe ich erst mit Instagram angefangen, in der Zeit wirklich die Verwandtschaft mit Fotos und Freunde mit Fotos aus dem Garten versorgt hatte, aber irgendwie waren, glaube ich, alle irgendwann durch mit dem Thema. Aber irgendwie, man hatte so einen schönen Garten, man war irgendwie stolz drauf und wollte das auch zeigen. Und dann kam diese Corona-Pandemie und ich hatte eine Menge Zeit, weil als Lehrer war man dann im Distanzunterricht und war halt viel im Garten und dann, ja, dann machte man am Anfang nur Gartenfotos. Also da passte das mit dem Lovers noch ganz gut, weil das war dann unser Garten. So. Und als es dann jetzt letztendlich vor ein, zwei Jahren dann losging, so mit Reels und ein bisschen persönlicher, und man selber auch dann irgendwie in den Fokus gerückt ist, dann war der Plural da, aber ich habe es jetzt einfach gelassen.
Ja.
Ganz okay.
Passt
das
ja
ist
auch. Ich glaube,
so eine Community manchmal.
Eben,
auch,
ne? Also ich glaube auch so, wenn man, so wenn wir so drauf gucken, da fühlt man sich dann gleich mitgenommen, weil ich denke, ja, ich bin auch ein Gartenlover, dann gucke ich ja auch bei dir mal vorbei.
Ja, genau,
ist auch
ja.
gut, passt. Das finde ich ganz lustig. Wann hat es denn so bei Instagram, ich sag mal, so Klick gemacht? Wann hast du gemerkt, so, ah, da gucken mir ja richtig fremde Leute zu und irgendwie, du hast ja auch über 100.000 FollowerInnen. Also wie ist das so, wie erklärst du dir das?
Erklären kann ich mir das, glaube ich, nicht. Also manchmal, ich komme ja aus dem Ruhrpott, denke ich so, ja, krass, das ist irgendwie das Westfalenstadion von Dortmund einmal voll und die halbe Arena auf Schalke noch dabei. So viele Leute gucken die da irgendwie zu. Das ist abgefahren, so, ne, für unseren kleinen Garten hier. Ja, ich glaube, dass dieses Persönliche tatsächlich viele Menschen anspricht, dass sie einem zugucken können, dass sie einen Bezug zu mir selber irgendwie bekommen. Und dann halt viel diese kleinen, kurzen, knackigen Erklärvideos, die waren halt schon so, dass viele Leute da was mitnehmen. So, ne? Wir selber sind jetzt vielleicht in so einer Blase, wo man natürlich weiß, sag ich mal, wie man eine Hortensie schneidet oder so. Aber es gibt ganz viele Leute, die wissen das nicht und die freuen sich halt über kleine Hinweise. So.
Ja. Total. Ja. Wie viel Zeit verbringst du mit Instagram so? Das hat uns noch so interessiert. Ne, haben wir vorhin noch drüber geredet. Weil ich ja immer denke, es
das
steigt ja wahrscheinlich mit den
immer.
FollowerInnen.
Ja, nee, das geht tatsächlich. Ich finde, das passt so im Grunde genommen. So die Videos gehen doch relativ schnell. Man ist ja eh im Garten und macht Gartenarbeit. Ob ich jetzt ein Stativ daneben stelle, Handy dabei habe, das geht relativ schnell. Und dann, wenn ich jetzt mal mit einem Mikro ein paar Sachen einspreche, das geht echt manchmal in 10 Minuten und ich habe 2 Reels fertig. So man, also ich bin halt sehr sortiert und glaube ich, weiß schon vorher, was ich machen will. Und dann haben wir jetzt einen kleinen Sohn zu Hause und da ist die Zeit sowieso stark limitiert.
Ja.
Das, ihr kennt das ja auch.
Genau.
Und dann hat man ja manchmal wirklich nur eine halbe Stunde Zeit, ne, jetzt mal eben schnell in den Garten zu gehen und dann muss das zack, 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 3 Reels und dann ist die Woche schon wieder gerettet.
Ja, ja, genau.
Ja.
Und genau, du hast gesagt, du bist ja Papa geworden. Und wie würdest du jetzt schon sagen, dass sich das Gärtnern verändert? Also guckst du nochmal anders auf den Garten? Vielleicht
ja,
auch
auf
so
Fall.
Kindertauglichkeit?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe so eine Ecke schon, wo dann der Sandkasten irgendwann hin soll. Auf jeden Fall, das habe ich schon so im Plan und hätte am liebsten so einen großen, wie so einen amerikanischen Futtertrog. Den du dann später, wenn er größer ist, Sand raus und Wasser rein und dann kannst du das noch als Pool, als Mini-Pool nutzen.
Ja.
Und später vielleicht als Teich, ne? Sodass man nicht halt jetzt eine Sandecke macht und in 3 Jahren reiße ich das alles wieder ab und überlege mir, was mache ich jetzt, sondern dass es auch so ein bisschen nachhaltig ist und dass man das dann wahrscheinlich die ganze Kindheit und Jugendzeit noch mit irgendwie verwenden kann.
Das ist mega, also genau.
Ja, cool. Also ich gucke jetzt natürlich, klar, der halbe Garten ist irgendwie giftig.
Ja, ja.
Aber ja, also da sind wir noch eigentlich entspannt und schauen, dass wir den Kleinen halt wirklich beobachten oder halt mit ihm zusammen im Garten sind und ihn nicht einfach Tür auf, da ist der Garten viel Spaß.
Also das das geht später auf jeden Fall, aber genau. Wobei unser Kleingärtner, wie wir ihn ja nennen, der versteht schon Sachen, ne? Der fragt dann auch, darf ich das jetzt essen oder so? Also der pickt gerne so Erdbeeren, das findet er super und fragt dann halt bei jeder Beere, die er so findet, kann ich die jetzt essen, kann ich die jetzt essen? Das haben wir auch so ausgemacht, das funktioniert tatsächlich ganz gut. Und genau, man muss halt so ein bisschen gucken, ne? Aber wir haben jetzt auch nicht alles verbannt, sage ich jetzt mal, was schön ist, nur weil es ein bisschen giftig vielleicht ist. Also Fingerhut gibt es nach wie vor, da muss man halt dann gucken.
Pfaffenhütchen
gibt es auch. Also von daher, es gibt so ein paar Sachen, Maiglöckchen auch. Also genau, da kann man schon entspannter sein. Aber was auf jeden Fall der Fall ist, die Zeit ist tatsächlich so eine Sache.
Ja, auf jeden Fall. Ja, was wir halt gemacht haben noch von wegen Essbarkeit und nicht, wir haben den Gemüsebereich richtig ausgegliedert vom Garten. Der ist halt vorne im Hofbereich. Mhm. Der ist Teil des Gartens, klar, aber ich glaube, man kann so eine klare Trennung da erkennen. Mhm. Okay. So, ne, dass es fürs Kind schon echt klar ist, hier kann ich am Erdbeerhochbeet naschen. Mhm. Und da hinten sind die Staudenbeete, da krabbel ich vielleicht nicht durch und steck mir alles in den Mund.
Ja. Sehr gut. Ja, was würdest du denn sagen, so für euch als Familie oder auch vielleicht für dich persönlich, was der Garten für dich bedeutet mittlerweile?
Ja, so der bedeutet mir echt super viel. Also das ist, jetzt bedeutet einem alles, kann man nicht sagen, aber es ist schon so, dass es ein täglicher Begleiter ist. Wir haben unsere Küche mit Balkon so in der ersten Etage. Das heißt, morgens, wenn ich aufstehe, stehe ich als erstes so mit dem Kaffee in der Hand und gucke in den Garten. Und das ist schon so das erste Mal morgens, ach, ewig schön, ne? Man genießt so die Aussicht. Und ja, nach der Arbeit so der erste Gang, zack, hinten in den Garten, ewig.
Ah, cool.
Das ist so, ne? Das ist einfach schön, wenn der Garten am Haus dran ist, dann ist der wirklich Teil vom Leben. Und ich merke auch, dass man halt da auch gut abspannen kann. Ne? Man kann sich darin verlieren, man kann wirklich komplett abschalten, man ist vielleicht mal genervt von der Arbeit oder von irgendwas anderem und dann geht man in den Garten und wurstelt im Beet vor sich hin und das ist einfach super.
Ja, kann ich total nachvollziehen. Und was hast du von deinem Garten schon gelernt?
Oh, alles. Das fing ja an mit der harten Schule mit japanischem Knöterich. Also mir war nicht bewusst, wie schlimm eine Pflanze sein kann. Und die sieht man bei uns, sieht man den japanischen Knöterich an jeder Autobahn, überall. Ja. Also teilweise in den Parks auch und das war furchtbares Zeug.
Ich sehe auch total zu und auch in unserer letzten Wohnung im Garten war der auch.
Das stimmt.
Das ist wirklich schwer, den zu bekämpfen. Das kann man nicht anders sagen. Das hat uns viele, viele, viele Nerven gekostet. Und wir haben so eine Gartenkneipe und davor ist so eine Terrasse jetzt. Und wo die Terrasse ist, war so das Epizentrum des Knöterichs. Und da habe ich quasi 20 Quadratmeter ausgehoben, den Boden.
Wow.
So, weiß ich nicht, anderthalb Meter, zwei Meter tief und habe jede Schaufel den gesamten Sommer, 4-5 Monate lang, jede Schaufel kontrolliert nach
30 Kubikmeter Erde umgegraben.
Um Gottes Willen.
Ja, so ungefähr. Ja, wirklich. Also wirklich über Monate. Ja. Das war schon manisch, glaube ich.
Ja, Wahnsinn. Weil ich denke immer so, ich habe ja wir haben ja ein Girschproblem und ich grubber dann da auch immer und denke auch manchmal so, boah. Der hat's auch hier auf uns abgesehen.
Der Knöterich geht bis 4 Meter tief, ne?
Ja. Und im Prinzip jedes Stückchen, ne, von der Pflanze kann ja eine neue Pflanze werden, ne? Der ist sehr.
Ja, genau, und das ist echt irre.
Büchsig, ja.
Und dann haben wir quasi die ganze Seite, wo er war, jetzt jahrelang brach gelassen. Und im letzten Jahr haben wir uns dann mal getraut, wirklich die ersten Stauden da reinzusetzen. Mhm. Also seit 2016 bis wirklich 23 waren da keine Stauden, kein nichts drin. Mhm. Dass man das immer wieder mal kontrollieren konnte.
Krass. Also, wirklich krass.
Ja, das ist echt richtig heftiges Zeug.
Okay.
Kann ich jeden nur vorwarnen.
Ja, auf jeden Fall. Und was hast du noch vom Garten gelernt? Außer wie man dem ein Gar ausmacht?
Ja, dass man sich eigentlich so ausprobieren sollte und nichts so zu dogmatisch sehen sollte. Das hat, ne, wir haben im Schatten habe ich eine Fetthenne stehen, wo es ja eigentlich heißt volle Sonne. Die steht, eine steht bei uns im tiefsten Schatten und die gedeiht, glaube ich, am allerbesten von allen Fetthennen.
Mhm. Wirklich?
Ich probiere halt bei uns alles aus. Und was nicht funktioniert, das funktioniert halt nicht. Ne? Mhm. Da bin ich echt entspannt.
Ja, cool. Und also du probierst ja nicht nur aus, was Pflanzen angeht, sondern auch so, ich sag mal, DIY-mäßig hast du ja schon einiges da so hingestellt. Also wenn man so in deinen Garten guckt, ne, dann sind da ja nicht nur richtig, also ich finde richtig schöne Staudenbeete und auch tolle Sträucher, sondern eben auch viele Elemente, also eine schöne Feuerstelle, die Wand, die du eben angesprochen hast schon und hier und da immer so kleine Kinkerlitzchen, wie meine Schwester immer sagen würde. Wie kommt dir das denn so? Also wie passieren diese Dinge im Garten?
Also diese großen Dinge, die passieren so, also ich stelle mir das halt vor, wir haben halt viel von diesem Ziegel übrig gehabt und die möchte ich halt als Struktur in den Garten einbauen, dass es halt nicht nur ein Beet ist, dass man auch mit Höhen spielen kann oder halt Ecken abgrenzen kann. Das sind dann so die großen Projekte. Mhm. Ja, und diese kleinen Deko-Sachen, die sind jetzt so ein bisschen, glaube ich, so echt influenced von anderen Instagrammern, dass es halt doch nett ist, so ein Beet auch mal aufzulockern. Ne?
Ja, ja.
Zum Beispiel wir haben so eine so eine Holzstele mit farbigen Glaselementen drin. Ja. Das sieht schon schön aus. Mhm. So, ne? Das ist halt, ja, ja. Also dann sieht man so irgendwo eine Idee im Internet und überlegt sich, wie könnte ich das bei uns in den Garten einbauen? Oder wir haben halt, ich habe einen Werkkeller und da habe ich noch viel Material aus unserem Haus, wirklich. Mhm. Viel altes Holz. Und dann überlegt man so, was macht man denn damit mal? Ja, genau.
Ja, mega cool. Ja.
Und
ja,
so stark. Kommt das dann halt. Manchmal sitze ich im Garten und denke so, Mensch, da wäre jetzt irgendwie das und das cool. Und dann, wie dieser Schattensitzplatz, der war vorher im Endeffekt eine, ja, halt auch Teil der Wiese. Mhm. Und dahinter zwei Eiben, das war immer so vom Moos und nix wuchs da. Mhm. Und dann, ja, dachte ich mir, dann mach doch da so ein Rondell aus Stein, setz eine Bank davor, Kies davor und dann bepflanzt du es halt mit Schattenpflanzen. Mhm. Und ja, toll. Eine der schönsten Richtig Ecken cool. geworden, tatsächlich.
Ja. Würdest du sagen, das ist dein schönstes DIY bisher oder deine schönste Gestaltungsecke? Oder hast du so anderes Lieblingsding im Garten?
Weiß nicht, ich glaube, ich mag irgendwie alle Ecken im Garten. Es fällt mir schwer, da eine Gewichtung vorzunehmen. Manchmal so diese antike Mauer, die ist total schön, aber die ist im tiefsten Schatten und im hintersten rechten in der Ecke des Gartens, die nimmt man gar nicht so wahr. Und wenn man dann einmal im Jahr gefühlt nur da sitzt, denkt sich, Mensch, hier ist so schön. Warum sitze ich immer irgendwie nicht da vorne auf dem anderen Schattensitzplatz und so? Das ist irgendwie verrückt.
Ja.
Ja, also deswegen, also so da eine Gewichtung vorzunehmen, ist, glaube ich, echt schwierig. Also ich liebe zum Beispiel unseren Steinhügel. Das war ja auch so eine Art DIY. Mhm. So, ne? Und ja. Weiß ich nicht, es fällt mir schwer, da eine Gewichtung vorzunehmen.
Kann ich verstehen. Ja, ist auch witzig, weil wenn das alles so eine Geschichte hat, ne, dann hat man ja auch einen ganz anderen Bezug dazu eben, ne, mit den Steinen, die man selber aus dem Haus geschleppt hat vielleicht oder eben die Ziegel oder so. Mhm.
Ja. Ja. Ja, und dieser Steinhügel, den habe ich quasi die Steine in so einem Steinbruch. Da bin ich dann jeden Tag nach der Arbeit hingefahren, Kofferraum voll und wieder zum Garten. Und das waren irgendwie 10 Touren oder so, bis dieser Steinhügel dann endlich mal fertig war.
Wow. Also, ne, irgendwie, du bist ja zäh, man muss man sagen.
Ja.
Cool.
Ja, man tut, was man kann.
Du, ich glaube, andere würden sich einen Sitzplatz machen und dann da erstmal den ganzen Sommer drauf chillen.
Mindestens.
Würde ich mal
aber das war dann auch wieder diese Inspiration von anderen Gärten, ne? Das ist einfach so. Dann siehst du halt in anderen Gärten überall diese schönen Sitzplätze und man sieht dann den Garten, den man besucht, jedes Mal aus einem anderen Blickwinkel.
Ja, und ja, auf jeden Fall.
Fand ich dann so cool, das wollten wir halt auch haben.
Mhm. Cool. Ja. Und genau, du hast eben ja schon gesagt, du holst dir gerne Inspiration bei anderen Accounts zum Beispiel oder auch Gartenzeitschriften. Das wäre immer cool, wenn du so ein paar nennst. Dann können wir das nämlich weitergeben, verlinken und den Leuten sagen, wo sie auch gucken können. Hast du gerade so drei, vier Accounts oder irgendwie ein paar Gartenzeitschriften,
Die
du gerne siehst?
Die Klassiker, die ihr ja jetzt auch durch solche Treffen wie bei Bulmari natürlich gut kennt, ist natürlich der Peter von Kopflastiksgarten. Mhm. Den Garten finde ich einfach genial. Der macht natürlich eine Menge mit DIYs, aber der Garten ist halt auch wirklich schön, diese Sichtachsen. Dann habe ich mich da in diesen Kerzenknöterich bei ihm total verliebt.
Wir haben den jetzt auch überall.
Ja. Bisher war das für mich verbrannte Erde, das Wort knöterig, aber es sind ganz unterschiedliche Pflanzen, aber es war so eine innere Blockade. Ja, natürlich. Zum Beispiel der Uli von Landgarten Schauerte, finde ich großartig. Der bei uns im Sauerland, da ist dann auch noch Lenes Landlust um die Ecke. Alles sehr unterschiedliche Gärten, aber wahnsinnig schön gestaltet. Jetzt steht für dieses Jahr zum Beispiel das Hutzelhäuschen noch auf dem Programm. Den Garten möchte ich mir auch unbedingt angucken. Also wirklich ein Naturgarten. Finde ich total spannend. Und dann gibt es dann bei euch so an der Ostsee, gibt es dann irgendwie Freas Garten zum Beispiel. Der ist mega schön. Ja. Genau. Mhm. Den finde ich auch richtig gut. Ist aber leider so weit weg. Ne?
Ja, da muss man, das ist eine kleine Reise auf jeden Fall.
Ja, das stimmt, sehr genau. Mein größter Traum wäre fast so eine Deutschland-Tour durch die schönsten Gärten oder so. Das fand ich schon cool.
Voll. Naja, das ist halt genau, haben wir auch mal zwischendrin überlegt für die Elternzeit, aber dann kam ja die Pandemie, dann waren wir nicht so viel unterwegs.
Ja.
Da wurde das
aber ich habe wahrscheinlich total viele Gärten. Ja. Ich habe wahrscheinlich aber total viele Gärten jetzt vergessen. Tut mir sehr leid, wenn sich einer nicht erwähnt fühlt, aber
das ist doch erstmal cool. Also, ne, so ein bisschen, dass die Leute so ein bisschen gucken können und die sollen ja als erstes mal bei dir gucken, falls sie dich noch nicht kennen. Genau. Ich möchte noch ein bisschen mehr über den André, den Autor, lernen oder wir.
Gerne.
Genau, du bist ja nicht nur Gärtner, sondern eben auch Krimi-Autor. Und erzähl doch mal. Bitte? Frisch gebacken, genau.
Frisch gebacken, ja.
Im März ist das jetzt erst rausgekommen.
Ne? Erst draußen,
ja.
Ne?
Genau. Und also mich interessiert erstmal, wie kommt das, dass du ein Krimi schreibst? Weil alle würden ja denken, ja klar, der macht ein Gartenbuch, aber ein Krimi ist ja jetzt erstmal ja. was anderes.
Ja, es gab ein Leben vor dem Garten. Ja, ich habe tatsächlich vor 2 Tagen meine allererste Lesung gehabt und habe da so ein bisschen auch dann von mir erzählt, weil als Debütant, die Leute kennen einen nicht. Mhm. Und dann musste ich selber mal überlegen, wie bin ich denn überhaupt zum Krimi gekommen? Mhm. Und ja, ich glaube, das ist so der Klassiker. In der Grundschule, TKKG, 3 Fragezeichen, habe mich immer begeistert.
Gut.
So, ne? Und habe dann selber gerne geschrieben, so Deutsch-LK hatte ich nebenher. Da fand ich halt auch immer so, die Interpretation der Texte fand ich immer spannend. Was kannst du mit Sprache bewegen? Wie kannst du dich ausdrücken? Mhm. Fand ich mega spannend. Bin dann nach dem Zivildienst für ein Jahr nach New York gegangen, habe da eine Behindertenbetreuung in der Familie gemacht und bin gleichzeitig an die Uni gegangen und hatte einen Professor, mit dem ich dann, oder wo ich englische Gedichte geschrieben habe. Mhm. Und habe da festgestellt, Mensch, du kannst mit Sprache eine Menge ja Gefühle zum Beispiel in den Menschen auslösen. Ne? Kannst sie zum Lachen bringen, zum Weinen und so weiter und so fort. Und da war schon immer so die Idee, Mensch, ich möchte echt irgendwie mal so ein Buch schreiben, aber ja, dann kommt das Studium, dann Hochzeit, Hauskauf, also ne, man hat einfach Leben und hat nie Zeit, ein Buch zu schreiben, aber so die Idee für ein Buch war schon immer so in mir drin. Und dann kam diese berühmte Pandemie, ich hatte eine Menge Zeit und habe dann einfach mich hingesetzt und gesagt, so, wenn ich jetzt, wann dann? Mhm. Und ja, habe dann da quasi das Buch, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, es fängt auf einem Musikfestival an und ist absolut wild und ja, eigentlich auch so von mir selber dann inspiriert. Und das habe ich dann erstmal zu Papier gebracht und habe dann daraus die Story so ein bisschen entwickelt. Mhm. Und ja, meine Frau ist nebenher, hat die Kriminaltechnik studiert in Amsterdam, war dann an einem forensischen Institut und da hat man immer eine Menge Inspiration.
Interessant, weil ich habe schon gedacht, irgendwie muss man ja so ein bisschen diesen Drive so herkriegen, ne? Dass das dann so wirklich,
ja,
dass
klar.
man, also
ja, ja.
klar, man kann natürlich alles recherchieren oder es gibt ja auch viele Krimi-Autoren, die dann, ne, sich mit dem, keine Ahnung, Kriminaldauerdienst treffen oder mit irgendwem, den sie kennen oder so, ne?
Ja,
aber
es
ist natürlich, sehr lustig, darüber kommt das.
Ja, das war halt dann, also ich bin halt immer mehr so interessiert an spannenden Fällen und das passt halt dann mega für so ein Buch, ne? Es ist kein True Crime Buch, auf keinen Fall. Es ist schon wirklich Fiktion, aber ja, da holt man sich Inspiration. Und mittlerweile ist da meine Frau im 3. Studium jetzt Unfallchirurgin noch geworden, also hat Medizin noch studiert. Das heißt, das ist natürlich auch mega für alle medizinischen Sachen im
neues Potenzial für die nächsten 50 Bücher.
Ja,
ich
wirklich.
Ich würde
gerade
sagen, also, ne, Genre after Genre ist hier mega gut.
Ja. Und das Schreiben war dann an sich tatsächlich leicht. Das Schwierige war dann, wie klappt das so mit dem Verlag? Ne?
Ja.
Alle Leute haben Bücher geschrieben während der Pandemie. Mhm. Gerade Belletristik ist voll ohne Ende.
Absolut.
Und ja, ich habe natürlich, man schreibt einen Krimi, dann hat man ihn fertig, hat ein Exposé gemacht, ein Manuskript gemacht. Wohin damit? Ja, einfach die 10 größten Verlage Deutschlands angeschrieben. Mhm. Ihr könnt euch vorstellen, wie erfolgreich das war.
Ja.
Hat natürlich nicht geklappt.
Nie.
Ohne Agent, ohne alles.
Ja.
Ja, und dann war so die Frage, was machst du jetzt damit? Und dann habe ich eigentlich gedacht, über Instagram hast du, damals waren es so 15.000 Follower, eine ganz gute Reichweite.
Mhm.
Warum nicht einfach selbst verlegen? Und habe dann das Lektorat aus eigener Tasche bezahlt und habe eine sehr, sehr gute Lektorin erwischt, die frei beruflich dann auch für Bastei Lübbe arbeitet. Mhm. Und die war total begeistert. Und sagte, jetzt probier das doch nochmal.
Ja.
Ja, dann habe ich mir halt Verlage gesucht, die nicht in der Champions League spielen, sondern halt sondern halt so wie es halt für einen Debutanten eigentlich sein sollte.
Mhm.
Und habe dann beim Empire Verlag eine Mail hingeschrieben und hatte 20 Minuten später eine Antwort.
Wahnsinn.
Und dann Exposé hingeschrieben, Manuskript hingeschickt und dann ging das relativ schnell. Und
cool.
Habe jetzt einen Vertrag tatsächlich über 3 Bücher.
Ach krass, ich wollte mich gerade fragen, geht's dann weiter mit
Es geht weiter, das zweite Buch ist jetzt schon fast fertig.
Oh wow.
Kommt dann Ende August raus.
Ja.
Und das Ganze ein Taschenbuch, Hörbuch und als E-Book.
Krass.
Wow.
Besonders
und,
aufs Hörbuch freue ich mich sehr.
Ja, sprichst du das selber ein?
Nein.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja
tatsächlich
auch
mit einem professioneller Sprecher.
Mega.
Matthias Grimm heißt der und also der hat eine geile Stimme. Also wenn man mit dem einfach nur mal Sachen am Telefon geklärt hat, hat man sich fast selbst für seine Stimme geschämt.
Oh wow. Nein.
Ist einfach cool, wenn jemand so eine Stimme aus der Werbung oder aus dem Film hat.
Ja, total krass.
Das ist schon
cool,
ne?
Ja, das ist natürlich richtig professionell.
Und dann hat er mir die ersten Sachen geschickt und ich hatte eine Gänsehaut von meinem, er liest deinen Text und das ist einfach geil.
Wie cool ist das denn? Ja, mega gut. Und das zeigt ja auch, ne, dieses Dranbleiben, was ja vielleicht du auch vom Garten gelernt hast von dem Knötering.
Ja, Tatsache.
Es zahlt sich aus. Es ist wirklich so, ne, wenn man wirklich da für was brennt. Das ist ja krass. Ich frage mich jetzt gerade.
Ja, wenn du überlegst, wir haben jetzt. Ne,
ich frage mich gerade, wann du schläfst, ehrlich gesagt.
Das passt, es ist alles gut sortiert.
Okay, gut sortiert. Gut sortiert, der Mann.
Ja. Ja, mir fällt das Schreiben halt leicht. Ne? Das kann ich dann, wenn der Kleine schläft, kann ich mich hinsetzen für 2 Stunden und komme da relativ weit.
Ja.
Tatsächlich.
Genau, das erinnert mich an unser erstes Buch. Das habe ich ja auch geschrieben, da habe ich losgelegt mit Schreiben, da war unser Sohn so 2 Wochen alt oder so.
So irgendwie, ja.
Genau. Ja. Und dann ging das, weil die ja echt viel schlafen noch. Also später wurde es dann ein bisschen wilder, sag ich jetzt mal.
Ja.
Dann, wenn die
Ich meine, wenn du eine Idee hast, wenn du eine Idee hast, dann sprudelt das so.
Ja,
also zumindest aus mir sprudeln dann die Wörter
absolut.
Raus.
Absolut.
Und also was halt wirklich schwierig war, das Buch war 2021, im Sommer war es fertig.
Mhm.
So.
Und dann hat es jetzt aber 3 Jahre
Verlage
oder 2,5
dann kriegst du halt, da kriegst du halt so viel Absagen. Ja. Dann das Lektorat dauert dann nochmal, dann wieder neu gesucht und dann waren wir uns im Sommer letzten Jahres einig und dann ist deren Programm schon fertig fürs Jahr. Und dann war es dann wirklich erst März 24 und war ein langer Weg, aber es hat sich gelohnt, glaube ich.
Gut.
Sehr gut.
Mega cool. Wird es denn irgendwann in dieser Reihe, die du da jetzt verkauft hast, gibt es einen Gartenkrimi?
Ja, der nächste.
Der nächste wird tatsächlich einer?
Ja, tatsächlich. So, ich habe dann irgendwie so, irgendwie alle Leute fragten sofort so, Thema Garten. Und ich so, es ist ein Musikfestival, es war vor Garten und alle, was, warum das denn?
Ja.
Ja, und deswegen ist es dann, jetzt der nächste spielt dann, das spielt halt auch bei uns zu Hause, sag ich mal, also in unserer Heimatstadt.
Ja.
Und spielt dann da in einem fiktiven Schrebergarten.
Ah. Du, Schrebergarten ist ja immer gut für einen Krimi.
Absolut.
Ja, voll,
wie oft
weil das
ich
ist
schon
ein bisschen
Tatort
so ein
gesehen
Kammerspiel.
Ja.
Das ist wie so ein Kammerspiel. Du hast halt die Leute alle schon da.
Genau.
Und das passt halt, glaube ich, ganz gut.
Es sind
und ich mag das Setting
auf jeden Fall vor Ort. Ja.
Ja, genau. Ja, das Setting passt und ich bin gespannt. Also, ich glaube, der zweite Krimi ist immer der schwierigste, weil du hast den ersten, da hast du ewig für Zeit gehabt. Beim zweiten musst du dann halt ein bisschen schneller vorankommen. Und ich glaube, ab dem dritten bist du dann in so einem Flow.
Ah ja, das heißt, du hast noch ganz
viel
vor.
Weiß ich nicht,
ob
das stimmt. Ne?
Ich
das
bin gespannt.
So jetzt, ich auch.
Genau.
Bisher finde ich es cool.
Ja, sehr gut. Ich bin nicht so ein, ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht so ein Krimi-Leserin. Ich hatte mal so eine mega Krimi-Phase. Das war so mit irgendwie, also so Krimi-Thriller. Aber das habe ich mir irgendwie abgewöhnt. Das ist ganz komisch, seitdem mein Sohn oder unser Sohn auf der Welt ist, kann ich nicht mehr so gut Krimis lesen. Das macht mir irgendwie Unbehagen. Wenn man
kannst
sich
ja
überlegt, was so komische Leute es draußen gibt, dann denkt man immer so, oh Gott.
Ja. Also, kannst ja das Hörbuch ausprobieren, da musst du es nicht lesen.
Ja, genau. Vielleicht, dann wird es aber vielleicht noch gruseliger. Mal gucken. Aber wir verlinken es gerne und verrätst du schon den Titel für dein zweites Buch? Darfst du das schon?
Der Titel, der heißt Mord unter Nachbarn.
Aha.
Ist aber vielleicht noch nicht in Stein gemeißelt. Aber eigentlich ist das der Titel, wo man jetzt schon tatsächlich über das große A vorbestellen kann.
Ah ja, cool. Mhm. Dann verlinken wir das auf jeden Fall. Und
es ist halt so, als Debütant, ne, die Leute kennen dich nicht und wollen aber jetzt nach Teil 1 sofort wissen, wie geht's weiter. Ne? Deswegen haben wir geguckt, dass der zweite Teil dann innerhalb von einem halben Jahr auch dann erscheint.
Mega. Ja. Also cool.
Mega.
Wir bleiben da auf jeden Fall dran.
Ja.
Und vielleicht muss Flori dann erstmal vortesten.
Solange es nichts mit Kindern zu tun hat, ist alles in Ordnung. Ja,
okay. Nein, auf keinen Fall. Das geht bei mir auch überhaupt nicht mehr.
Genau.
Cool. Geht wirklich gar nicht.
Ja, super spannend. Also, werden wir verlinken alles und deine Krimi-Autoren-Karriere auf jeden Fall auch verfolgen. Cool.
Ja, wir sprechen jetzt wieder ein bisschen mehr über das Thema Garten, beziehungsweise eher Gartengestaltung. Und ja, was würdest du denn allen Neulingen zum Thema Gartengestaltung so empfehlen?
Also wahrscheinlich ähnlich, wie ich das gemacht habe. Probiert euch aus und traut euch, vorhandene Strukturen aufzubrechen. So, wir hatten, wie gesagt, so den klassischen Gartenweg, der ging dann rein in unserem alten Garten. Also quasi neben der Wiese so. Also irgendwie total langweilig. Dann haben wir die alten Platten raus und haben direkt einen geschwungenen Weg gemacht, ne? Dass du halt ja so richtig reinläufst in den Garten. Und wie gesagt, also die Wiese einfach auf. Ja, genau. Und dann einfach die Wiese aufgehauen und mitten drauf dieses Inselbeet gesetzt. Und von da aus dann diesen ganzen Bereich irgendwie entwickelt. Und das kommt dann mit der Zeit. Und vor allen Dingen, genau, ich würde allen empfehlen, einfach ein bisschen zu entspannen. Wir haben 2016, wie gesagt, das erste Beet gemacht. Und der Garten ist immer noch nicht fertig.
Ja.
Ne, ich habe immer noch so viele Ideen und Projekte. Das kommt mit der Zeit. Man sollte sich da nicht bekloppt machen. Ich kaufe mir den Garten, ich muss den, Herbst übernommen und nächstes Jahr im Frühjahr muss der perfekt und gut aussehen. Das klappt irgendwie in meinen Augen nicht. Und man lernt ja auch aus seinen ganzen Fehlern, die man dann
so
macht.
Absolut. Ich kann ein Lied von singen.
So. Ja, ist einfach so.
Und was denkst du ist am besten, wie geht man am besten bei der Gartenplanung vor?
Also ich bin ein Mensch, der muss das sich visuell vorstellen. Ich setze mich in meinen Garten und gucke mir eine Ecke an und dann passieren Ideen in meinem Kopf. Ich kann nicht mich hinsetzen, also im Wohnzimmer mit einem Stift und einem Blatt Papier und das vorzeichnen. Ich muss es irgendwie vor mir haben. Ich muss meinen Garten leben und erleben.
Okay.
Und so ging es mir halt auch. Aber ich verstehe auch alle anderen, die sich dann gerne an den Schreibtisch setzen und das so planen.
Und planst du dann, also du stellst dich in den Garten und dann guckst du das alles an und dann machst du dir Gedanken dazu. Machst du dann trotzdem irgendwie eine kleine Skizze oder Notizen dazu? Oder weil man kann sich ja nicht alles merken.
Ja, wenn ich jetzt sage, ich merke mir das alles, klingt's bekloppt, aber es ist tatsächlich so.
Okay.
Also jetzt nicht die einzelne. Nein, so schlimm ist nicht. Also ich mache jetzt nicht irgendwie innerlich im Gedanken 50 Stauden zähle ich auf und merke mir die, sondern da lasse ich mich dann schon gerne auch einfach mal inspirieren. Wenn ich zum Beispiel in eine Staudengärtnerei gehe, ich weiß vorher, welche Art von Pflanzen ich haben möchte, so ungefähr für die hintere Reihe das und das und vielleicht für vorne das und das und dann laufe ich durch die Gärtnerei und lasse mich da gerne wirklich auch vor Ort inspirieren. Und meistens ist der Kofferraum dann doppelt so voll und das Beet passt gar nicht alles in ein Beet.
Also
das ist, glaube ich, der Klassiker.
Ist das dann so ein bisschen wie hungrig einkaufen gehen?
Ja, voll, ja, ganz schlimm. Wir haben wirklich eine sehr gute Staudengärtnerei bei uns um die Ecke. Wenn du dir jede Pflanze anguckst, bist du, glaube ich, eine Woche da beschäftigt.
Krass, das ist Wahnsinn.
Wirklich riesig.
Magst du, haben die einen Online-Shop? Kannst du die einmal empfehlen? Einen Namen nennen?
Ja, die kann ich tatsächlich empfehlen. Das ist Staudenstade. Die sind
Staudenstade,
ja. Ja. Kriegt man, glaube ich, auch überall.
Genau.
Zu bestellen. Gibt auch von mir keine Prozente.
Alles gut, selbst wenn. Also, ne, die Leute sind ja immer happy. Also, ne, unsere Hörerinnen fragen uns ja immer oder auch LeserInnen, wo kaufen wir ein? Da haben wir jetzt noch nicht gekauft, aber ich, ne, mir war so, als hätte ich da bei dir mal was gesehen oder gehört, gelesen, irgendwie so.
Ja, also das ist wirklich, wenn du da bist, ne, du weißt halt, ich möchte einen Storchschnabel, sag ich mal, haben für den Schattenbereich. Da gibt's aber, glaube ich, 30, 40 Stück. Das ist schon echt cool.
Und die haben die 30, 40 Stück.
Ja, klar. Die stehen dann da alle.
Und wow.
Ja,
cool.
Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich 30, 40. Also das ist schon echt viel. Ne? Und das ist für jede Pflanze hast du halt so viele Varietäten drin. Das ist schon echt irre. Ja, kann ich mich immer schwer beherrschen.
Warum haben wir hier nicht so eine Staudengärtnerei?
Ja, ist halt Hamburg selber, das ist halt mega teuer, das Land hier einfach. Ne? Man muss halt immer fahren und ohne Auto fährst du halt nicht immer den Weg. Das machen wir halt.
Stimmt.
Einmal im Jahr so ungefähr. Ja, halt immer.
Ja, ich habe das Glück, dass meine Schwester da in der Nähe wohnt und dann lohnt sich das. Das ist immer gut verbinden.
Ah, da kann man noch mal kurz auf einen Kaffee.
Ja, genau. Noch mal kurz in den Schwenker da rein und 3 Stunden später sind wir wieder raus.
Cool.
Wie kann man denn am besten Struktur im Garten schaffen?
Ja, mit Höhe natürlich. Ne? Also jetzt in den Beeten selber, ne? Dann, ja, oder halt auch mit Deko-Elementen. gucke ich, dass, also es ist jetzt nicht so, hinten ist die hohe Reihe, in der Mitte so eine mittlere Reihe, vorne flach, fertig, so, sondern ich gucke schon, dass ich das so ein bisschen aufbreche auch, ne? Das darf auch mal eine Gaura vorne drin sein, die dann halt sehr leicht schwingt. Und Strukturen in der Gestaltung gucke ich halt zum Beispiel, dass wir haben so eine Art Hochbeet, da geht einfach mitten raus so ein Keil mitten in die Wiese rein. Und das bricht halt nochmal so die Blickrichtung. Ne? So könnte man, glaube ich, sagen. Ja, ich denke manchmal dann so ein bisschen außerhalb der Box. So kann man das, glaube ich, sagen.
Und was sind so Elemente, die du dann da verwendest? Also du hast ja wahrscheinlich, du hast ja eine Fülle von. Du kannst ja Steine nehmen oder Holz. Ne? Also hast du da irgendwie oder eben auch vielleicht große Gehölze? Was würdest du so, ich sag mal, Anfängern raten, wie sie so Strukturen im Beet
raten? Ja, also ich glaube, ich würde nehmen, was ich habe tatsächlich. Ah, wir hatten viel von den Ziegeln über, also haben wir damit ein bisschen gespielt. Jetzt gucke ich aber schon gefühlt auf jede, dass man irgendwie, wenn man irgendwo Baumschnitt oder so in der Nachbarschaft vielleicht sieht, dann fragt man schon mal, könnte ich da vielleicht so einen dicken Ast mitnehmen? Den könnte ich so als Beetumrandung dann einbauen und so, ne? Also danach gucke ich tatsächlich. Also meine Empfehlung ist immer, guckt, was ihr habt und dann wird der Garten auch nicht so teuer. So, ne?
Ja.
Ja, das stimmt.
Auch so.
Das ist smart. Und so Gehölzschnitt wollen die Leute gerne mal abgeben. Das haben wir auch schon öfter.
Ja, wegstiebitzt. Ja, genau. Wir haben zum Beispiel, wir hatten zum Nachbarn, da war so ein uralter Jägerzaun. Der ist einfach umgefallen. Der war kaputt. Der war morsch. Ja, jetzt war da eine offene Grenze. Ich fand's überhaupt nicht schlimm. Aber dann haben wir dann einfach quasi eine Benjeshecke dahingesetzt und schmeißen da unseren Abschnitt rein. Und das ist einfach super. Ein Essen. Ein kleines Naturparadies.
Ja, voll.
Und davon eine bunte Hecke gepflanzt. Also wenn man jetzt sagt, irgendwie, ich finde den Anblick jetzt von diesem Holz jetzt auch nicht so schön. Ne, davor ist eine bunte Hecke. Wunderbar. Also.
Wenn du jetzt ein Beet anlegen willst, wie gehst du denn am besten vor?
Ja, auch so wie bei allen anderen Sachen denke ich einfach. also ich glaube, meistens fange ich zu klein an und das Beet wird dann immer größer.
Ah.
Also hey, irgendwie, wir haben jetzt so einen Zierapfel, der da hatte ich keinen Platz für und dann habe ich mir überlegt, ja gut, dann setze ich den noch auf so ein Stück Wiese, was eh wenig benutzt wurde, also Rasen raus, Baum rein. Ja, jetzt wäre es natürlich nett, den noch ein bisschen zu umpflanzen mit ein paar Gräsern, ein paar Stauden, also wieder Wiese weg, Stauden rein. Und das wird demnächst, weiß ich jetzt schon, wird die Wiese immer weiter verschwinden.
Das ist ja so,
also ich plane jetzt, wenn ich ich plane jetzt kein Beet so, es muss jetzt direkt, das Ding ist jetzt das Beet, das ist irgendwie 30 Meter groß, ich muss 5 LKW Pflanzen kaufen, sondern ich fange dann eher klein an und dann jede Pflanzphase kommt wieder was Neues dazu. So. Dann ist man auch nicht direkt so gesättigt, ne? Dann kaufst du nicht irgendwie wirklich deine 5 LKW Pflanzen voll, sondern kannst immer mal wieder shoppen.
Das ist eine gute Strategie.
Ja.
So modular zu denken.
Aber fängst du dann immer fängst du dann immer mit einem großen Element an oder fängst du so an, wie es halt gerade kommt?
Also jetzt zum Beispiel, ich gucke dann tatsächlich meistens nach einem Gehölz, wie jetzt dieser Zierapfel, der ist dann tatsächlich relativ mittig im Beet oder meistens. Und dann geht es so drumherum. Oder halt, wir haben eine Harlekinweide, die stand da als erstes und dann wurden die Stauden drumherum und die Gräser angepasst.
Cool.
Jetzt ist auch manchmal passt es jetzt nicht so ganz. Wir haben einen sehr schönen Mandelbaum, der hat jetzt unglaublich toll geblüht. Jetzt wird der bald runtergeschnitten, aber daneben ist ein Schneeball. Der war erst sehr klein, den haben wir irgendwie geschenkt gekriegt. Und jetzt ist der genauso groß wie die Mandel. Jetzt muss ich den einfach runterschneiden, weil es einfach nebeneinander nicht so schön aussieht. Oder mir nochmal einen neuen Standort halt überlegen. Ja, das passiert halt auch. Dass man halt dann zu eng pflanzt oder so und dann wird er halt ausgegraben und wird woanders hingepackt.
Ja. Genau.
Naja, also
jetzt weiß ich auch, warum es nie fertig ist bei dir.
Ja, ist so. Man probiert es halt auch aus.
Absolut.
Ne? Und dafür habe ich es halt dann auch nicht gelernt. Daran sieht man wahrscheinlich die Fehler, die man dann halt auch macht.
Ach, würde ich so gar nicht sagen. Ne? Ich glaube, auch die Profigärtner pflanzen gerne auch mal um und so. Das ist ja so wie mit, ich denke immer, es ist wie so ein Interior-Einrichter, also ein Inneneinrichter oder Inneneinrichterin, die gestalten ja auch immer wieder um. Das ist ja auch nicht so... Wahrscheinlich nicht so fertig, ne? Irgendwie.
Ich sehe es halt auch wirklich nicht als so Fehler an. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu übertrieben, ne? Sondern man probiert sich halt aus, und was nicht geht. Ja. Und was halt dann irgendwann nicht gefällt, das ändert man nochmal. Ne? Wir hatten jetzt irgendwie eine Kletterrose auch. relativ solitär auf der Wiese stehen. Ja, aber irgendwie, boah, das sah nicht aus. Trotz Klimatiswende, das passte irgendwie nicht. Also raus, woanders hin und ja. Ich sehe es halt nicht dogmatisch so.
So, ne? Ja, das
ich glaube, der größte Fehler wäre, wenn ich jetzt wirklich diesen besagten japanischen Knöterich bewusst pflanzen würde. Das wäre so ein Fehler so halt. Aber ja, alles andere ist zu ändern.
Ja, ne? Das stimmt.
Ja. Du hast jetzt nicht nur schöne Stauden, sondern auch viele, viele Elemente. Du hast vorhin schon ein paar genannt. Magst du mal so ein bisschen aufzählen oder beschreiben, was du so an Elementen im Garten hast?
Meinst du jetzt reine Deko-Elemente oder neben der Mauer Sitzecken?
Nee, auch so deine Beete, wir haben ja vorhin schon so gehört, du hast ja auch so spezielle Namen für alles gefühlt, ne? Das finde ich ganz cool. Vielleicht magst du da so ein bisschen beschreiben, ja, was man so...
Ja, wir haben so, also wenn du bei uns halt reinkommst, haben wir erst einen Hof im Endeffekt. Das war früher einfach nur so Betonplatten aus den 50ern und dann fuhren die Vorbesitzer mit einem uralten Mercedes, später mit einem Ford Ka über diesen Hof und oben dann relativ sportlich in so einen uralten Stall ein, der ist bei uns auf dem Gelände und das war deren Garage. So fängt so unser Garten an und den haben wir dann quasi als erste Ecke umgestaltet. Da ist jetzt der Gemüsebereich. Wir haben also diese Garage zugemauert, haben aus dem Stall, der ist so 7 Meter hoch und so haben dann eine coole Gartenkneipe draus gemacht. Das ist dann wieder ein anderer Bereich. Davor ist eine Terrasse und von dieser Terrasse geht's dann noch weiter. Dann ist dann ein Sitzplatz. So ein Sonnensitzplatz mit so 2 amerikanischen Holzstühlen. Dahinter kommt ein Staudenbeet mit der besagten, mit diesen farbigen Glaselementen als, als Deko. Dann noch so eine berühmte Schnecke aus dem Sauerland, die halb Instagram jagt und auch liebt. Ja. Ja, und dann rundet sich so der Garten ab. Dann kommt ein großes gemauertes Hochbeet aus unseren alten antiken Steinen. Dann kommt die antike Mauer. Und dann geht's so über den Schattenbereich, wo dann der Steinhügel auch steht zwischen so Halbschatten, sonnigen Bereich. Dann kommt dieser Schattensitzplatz. Und dann kommt noch so eine Art Utility-Ecke, wo dann der Kompost drin ist und ein Gartenschuppen und so. Und das sind so die einzelnen Bereiche. So könnte man das, glaube ich, gut abdecken.
Ja. Gibt's bei dir auch so eine richtige Rumpelecke?
Ja, diese Utility-Ecke.
Aha. Ist auch nett, so ein Bereich, den können wir auch mal umtaufen.
Ja,
unseren,
ich würde sagen.
Ja, weil ich finde so
wirklich
bei... Ja, das
klingt schicker, oder? Das
ja,
klingt
ja, Utility besser. Machen wir auch. Und bei uns nämlich, wir haben auch so bestimmte Namen für alles und das ist auch manchmal so, wenn man das dann im Außenstehenden so beschreibt, ne, so bei dir zum Beispiel der Steinhügel, denkt man ja erstmal so, oh, irgendwie so ein Haufen Stein, aber es ist ja gar nicht.
Ja, ja.
Also den verlinken wir auch gerne, weil der, ich finde den halt auch schön. Also es ist ein schönes Element einfach, ne? Man hat ja manchmal dann so, keine Ahnung, so Begriffe dafür fand ich irgendwie ganz, ganz cool. Die Gartenkneipe ist auch so cool.
Ihr wisst ja, rumpelig ist immer so hinter der Kamera, ne? Da ist immer rumpelig.
Genau. Ah ja, gut zu wissen.
Ja, im Grunde genommen ist immer, ich glaube, unser Gartenschuppen, der könnte echt mal aufgeräumt werden. Das ist dann jedes Jahr.
Ja, ja.
Also letztes Jahr habe ich da 2 uralte Zinkwannen drin gefunden. Ich wusste irgendwie auch, dass die da drin waren, aber dann waren sie unter so vielen Sachen verschütt und dann denkt man, geil, wo waren die denn die ganze Zeit?
Genau.
Ja,
ja, ja, ja, gut. Bösen, bösen Garten.
Aber so ist es nie in allen Gärten, ne?
Ja, so ist es.
Was sind denn so Elemente, die du jeden empfehlen würdest oder wo du sagst, die muss jeder haben oder sollte jeder haben?
Element, ich find's total wichtig. Das ist jetzt kein Element, aber ich finde den Schattenbereich unglaublich wichtig. Also, dass man sich auf jeden Fall Gedanken machen sollte, wie kann ich meine Bepflanzung anpassen, dass ich auf jeden Fall einen Bereich habe, wo ich einfach im Hochsommer sitzen kann. So, das ist für mich fast so ein Must-Have. Klingt bekloppt, aber Schatten ist so wichtig im Garten.
Voll.
Das finde ich fast echt wichtiger als diese vollsonnigen Beete. Das ist einfach so. Ja, und dann vor allen Dingen nicht einen Sitzplatz, sondern wirklich, ich bin der Freund von 4 bis 5
Sitzplätzen. König der Sitzplätze im Garten, würde ich sagen.
Genau, oder halt ein mobiler Stuhl oder so, ne? Dass man den Garten einfach aus jeder Ecke wieder neu erleben kann. So, das finde ich total wichtig.
Das ist cool. Also sich auch ganz bewusst zu Ecken schaffen, vielleicht, ne? Wo man das auch genießen kann, was man da macht. Das finde ich auch wichtig, ja.
Ja, das total, stimmt. Wobei es ja der Klassiker ist, man sitzt und 2 Minuten später sieht man irgendwo was, da kann man halt kurz was machen. Und
Ja.
Ich bin super schlecht da drin. Auch wenn ich da, wir haben so eine Hollywood-Schaukel, da sitze ich dann drin und denke immer, yes, da gucke ich jetzt hin.
Das müsste ich jetzt
Flori ist sehr gut da drin.
Ich bin sehr gut da drin, einfach mal 5 gerade sein zu lassen und das Werkzeug auch liegen zu lassen.
Ja, aber so ist es.
Ja. Also oder was ich wirklich schaffe, ich habe da die antike Mauer, da ist halt auch voller Schatten. Da habe ich halt wirklich auch stundenlang gesessen an dem Krimi geschrieben. Da kann ich abschalten. Mhm. So, das ist so der einzige Moment, wo ich mal nicht denke, jetzt könnte ich da noch ins Beet huschen, sondern
ja.
Das klappt komischerweise, aber das ist auch lustig. Das Einzige.
Also ist das dann so dein kleines Garten-Office?
Ja.
Für den Sommer? Genau. Also Kreativecke nenne ich es immer. Mhm. Oder Kreativwerkstatt.
Okay. Wo du jetzt gerade bei Empfehlungen bist, welches Gewächs findest du absolut unterschätzt?
Ich bin wirklich der Freund von Storchschnabel, Katzenminze und Fetthelle. Also diese drei Sachen kombiniert, die sind wirklich echt irgendwie simpel. Jeder kennt sie irgendwie. Aber ich lieb's total und die Bienen fahren drauf ab. Mhm. Teilweise natürlich dann mit unterschiedlicher Blühdauer oder halt Blühzeitpunkte. Das finde ich halt auch nochmal cool. Mhm. Dass du halt, wenn du die kombinierst, am Anfang ist die Fetthelle sehr klein. Aber wenn dann so langsam die Katzenminze verblüht oder in der zweiten Blüte ist, dann startet die erst so durch und das gibt dem Ganzen eine schöne Struktur und du hast halt über Monate was los im Beet. Mhm. Und deswegen so diese Dreierkombination finde ich echt stark.
Mhm. Cool. Ja. Wir haben ein bisschen wenig Fetthenne. Also denke ich jedes Jahr und denke dann immer so, ach ja, da wollte ich doch noch was kaufen. Aber also da erschlägt mich ja wirklich so.
Die ist
ja
auch so leicht zu teilen, ne?
Ja, eben. Die kann man ja gut teilen. Also ich habe jetzt auch, wir hatten eine, jetzt haben wir drei übrigens. ich habe da ja neulich mal in dem einen Beet ein bisschen rumgehört. Aber ich finde da immer so schwierig, mich zu entscheiden für, weil da gibt's ja wirklich total verschiedene. Auch so welche, die rot sind eher, welche, die so ein bisschen orange eher sind. Und also da muss ich irgendwie, wahrscheinlich muss ich einfach mehrere kaufen.
Ich wollte jetzt sagen, einfach alle. Also wir haben, glaube ich, jetzt 10 Stück oder so. Also wirklich, wir haben 10 mindestens.
Toll.
Also, why not? Ja.
Ja, warum eigentlich nicht? Guck mal, André hat gesagt, machen wir.
Ja, machen wir. Ja. Absolut.
Ja, und ich habe sie jetzt, genau, ich habe jetzt eine jetzt gerade erst geteilt, ne? Und irgendwie denkst du, der Garten ist voller Fetthenne und denkst du, ach nee, aber da passt noch.
Reicht
so kann es halt unter anderem auch, dass sie halt in den Schatten gewandert ist, ne? Und siehe da, die blühen halt auch im Schatten voll gut.
Lustig,
toll. Deswegen, also einfach ausprobieren und mal machen.
Yes, machen wir. Ja.
Klasse. Gibt's denn noch was, wovon du in Bezug auf deinen Garten träumst, was du noch irgendwann umsetzen möchtest? So denkst du, das brauchst du noch unbedingt?
Auf jeden Fall. Also ich hätte gern ein Gewächshaus tatsächlich. Mhm. Das fehlt noch. Also jetzt dieses Jahr mit dem Kleinen zu Hause komme ich irgendwie nicht dazu, Tomaten vorzuziehen, weil die standen dann bei uns immer in der Küche. Wir haben dann ein bodentiefes Fenster, kannst du halt komplett vergessen in diesem Jahr.
Yes.
Und es ist einfach nichts sicher gerade. Ja, und grundsätzlich, also ich gucke da schon neidisch drauf auf Leute, die ein Gewächshaus haben. Das ist schon richtig cool. Das hätte ich wirklich gerne. Und dann haben wir eine, wie gesagt, diese berühmte Gartenkneipe und da ist eine Terrasse vor, die ist nicht überdacht. Das wäre noch was, also uns fehlt eine Überdachung im Garten. Wenn es halt regnet, ist halt schwierig. Dann können wir nicht mal, also ich glaube, so ein Sommerregen und dann sitzt du im Garten, das ist schon cool. Geht halt nicht, wenn du kein Dach hast. Ne? Also geht schon, aber
das ist korrekt.
Halt ein kurzes
ist
Vergnügen.
Ist dann blöd. Das ist korrekt.
Also das fehlt tatsächlich. Ja, und ja genau, und die Einfahrt ist halt bei uns noch so ein Thema, die will ich dann jetzt entweder dieses oder nächstes Jahr groß angehen und schick machen. Also weg von Beton und Steinen, sondern schön blühend und am besten geschwungen rein in die Tomaten.
Ja, cool. Zeigst du das dann auch, so ein Vorher-Nachher da?
Ja, klar. Ja.
Ja, mega.
Auf jeden Fall.
Cool. Das ist mal gespannt.
Ja, auf jeden Fall.
Da ist halt auch, ne, du hast jetzt eine kleine Familie, da weiß man halt nicht, ne, wie passt es jetzt gerade oder passt es nicht. Und dann, ich wollte es eigentlich letztes Jahr schon gemacht haben, aber dann, ja mein Gott, dann ist es halt dieses Jahr nicht. Ist halt so, ne, dann muss man echt ein bisschen entspannen. Ist so.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben auch so eine, ich sag mal, so eine dauerhafte To-Do-Liste mit so Dingen, die wirklich wichtig sind, die wir dann halt, ne, die immer anstehen, die man einfach machen muss, sonst kommt man nicht hinterher, ne, keine Ahnung, Tomaten anziehen oder so. Ja. Aber es gibt ja so ein paar Projekte, die setzen wir dieses Jahr mal um, weil wir jetzt irgendwie wieder ein bisschen mehr Zeit haben, ne? Ja. Also ich würde sagen, das erste Gartenjahr mit unserem Sohn war erstaunlich entspannt, fand ich. Auch durch die Pandemie. Und das zweite war dann, ne, wenn die dann laufen, dann gehen die ja überall hin und du musst halt immer gucken und wir haben auch einen Teich und wir haben, ne, so auch ein paar so irgendwo spitze Steine und man denkt so, huch, nein. So, und dann rennt man da irgendwie, einer rennt immer dem Kleinen so hinterher. Und im zweiten Jahr war es dann auch so, weil dann macht er noch mehr Wurschelkram. Aber jetzt mittlerweile so, jetzt ist er 4, so jetzt denke ich, ach cool, mit dem kann man auch richtig dann schon was werkeln, so, da hat er selber Bock drauf und dann geht das halt auch, ne? Dann, dann schafft man wieder ein bisschen mehr. Das aber stimmt. So dazwischen also, waren so ein, zwei Sommer, wo ich dachte, also richtig viel schafft man
also
jetzt.
Also Jahr 1 und 2 war wirklich, was das Arbeitspensum angeht, deutlich weniger
als
vorher.
Aber es ist dann anders einfach, ne? Man sitzt dann mehr rum, würde ich sagen. Man sitzt dann mehr rum und genießt den Garten.
Ja, das entspannt halt auch, ne?
Ja, voll.
Ja, genau. Also dieses Jahr genieße ich wirklich mehr, als dass ich was tue. Also der Rückschnitt hat dieses Jahr echt lange gedauert. Wirklich nur 2 Monate. Aber es ist halt so.
Ja, ist es.
Jetzt gibt es noch eine kleine, schnelle Entweder-Oder-Runde. Und ich leg direkt los. Frühling oder Herbst?
Ja, gerne. Was? Frühling? Frühling.
Sommer oder Frühling?
Frühling.
Alte Sorten, Stauden oder Exoten?
Würde sagen alte, ja doch, ja.
Lieber nützliches Pflanzen oder eher auf Schönheit setzen?
Die Mischung macht's, also schon nützlich, aber es darf auch gerne schön sein.
Alleingärtnern oder im Team?
Aktuell eher alleine.
Gartenhandschuhe oder Gartenhände?
Kommt aufs Projekt an.
Aus dem Bauch rausgärtnern oder alles durchplanen?
Aus dem Bauch.
Nie mehr gießen müssen oder nie wieder Unkraut rupfen?
Gießen müssen, nie wieder. Ne, doch, das nervt manchmal.
Im Garten entspannen oder lieber Gärtnern zum Entspannen?
Ja, Gärtnern zum Entspannen.
Hätte ich jetzt auch gesagt.
Lieber DIYs mit Holz oder mit Stein?
Kommt drauf an. Also aktuell Stein, manchmal gerne Holz. Also es gibt beides, es gibt wirklich beides.
Nie wieder gärtnern dürfen oder nie wieder DIYen dürfen?
Dann, also wenn es jetzt, also bloß nie wieder gärtnern dürfen, so quasi. Also ich könnte auf DIY könnte ich verzichten, aber gärtnern ist schon wichtig, ja.
Witzig, cool. Dann, kommt noch eine kleine Rausschmeißerfrage. Worauf freust du dich am allermeisten in dieser Gartensaison?
Wenn ich jetzt sage, der Frühling ist ja irgendwie doof, weil der ist schon halb durchgefühlt. Aber es ist immer so, also ich freue mich tatsächlich am meisten immer auf den Frühling. Einfach weil es ja nach dem langen Winter dann die ersten Sachen, die rauskommen, das ist so, ach, das ist dieser Aha-Moment, die Vögel zwitschern wieder, die ersten Bienen summen. Das ist für mich wirklich echt die tollste Zeit im Garten und wirklich das Allerschönste. Und dann freue ich mich tatsächlich wirklich immer, also manchmal hechel ich so an verschiedenen Pflanzen durchs Gartenjahr, die nur immer so eine kurze Zeit blühen. Ne? Jetzt gerade trennende Herz, mega geil, habe ich mich mega drauf gefreut. Und dann kommen halt so verschiedene immer, auf die ich mich dann sehr, sehr freue. Demnächst die Rudbeckia dann quasi im Spätsommer. Ja, das sind so, ja genau, also ich freue mich tatsächlich immer so punktuell auf einzelne Pflanzen im Gartenjahr. Und grundsätzlich auf den Frühling. Das trifft es, glaube ich, ganz gut.
Sehr, sehr schön. Frühlingsfan André. Ja, vielen, vielen Dank für die die tollen Antworten, für die schöne Zeit mit dir. Mir hat sehr viel Spaß gemacht und wir wünschen dir sehr viel Erfolg mit deinen Krimis, sehr viel Freude im Frühling und natürlich auch mit eurem kleinen Nachwuchsgärtner. Und wir hoffen, dass wir dich bald mal in echt sehen.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, genau. Ich freue mich auch sehr, dass das geklappt hat und es ist immer schön, so einen Podcast zu machen. Gibt einem nochmal selber so einen anderen Blick vielleicht auf den eigenen Garten, wenn man dann nochmal ein bisschen drüber reflektiert, was macht man hier eigentlich so. Und das ist immer schön. Und ja, ich finde es auch nett, dann quasi das mit euch zu machen. Ne, gibt mir auch nochmal die Chance, mit euch ein bisschen zu quatschen. Ist auch immer nett.
Sehr, sehr schön.
Absolut.
Vielen, vielen Dank.
Ja, das war doch ein wundervolles Interview.
Ach, herrlich, genau. Also auch so witzig, weil, ich habe ihn nur einmal kurz getroffen in echt, den André. Und so irgendwie, wenn man dann nochmal länger spricht, das ist einfach immer richtig, richtig schön.
Absolut, also.
Also, ich bin ganz besiegt.
Er hat ja auch viel zu erzählen.
Absolut. Und
hat ja auch einen wundervollen Garten.
So einen schönen Garten. Und hätte jetzt so gedacht, von außen betrachtet, so, der hat viel mehr. So ein Plan, was er so macht und tut und so. Und dann, ne, wenn ich dann so höre, das ist irgendwie alles so
aus dem Bauch raus.
Und dann denke ich auch, wie cool ist das denn, ne? Wenn das voll. So aus dem Bauch raus entsteht, ist das schon ziemlich cool. Also macht auch viel Mut, würde ich sagen, oder inspiriert mich auch total, ne, nochmal so vielleicht nochmal das Schürchen zu nehmen, also mal ein bisschen durch den Garten zu gehen,
das müssen wir auch mal viel mehr machen, nicht nur da auf der Terrasse oder jetzt in unserer neuen Sitzecke. Nee, müssen wir auch mal da ausprobieren,
genau, dass
mal
man
so
noch mal
durch
ein bisschen
den
mehr
Garten zu wandern.
Guckt.
Wir haben ja noch zwei kleine Klappstühle, die man gut umhertragen kann.
Genau, also das werden wir auf jeden Fall verfolgen und ja, also war richtig, richtig schön. Ja. Wenn es euch auch so gut gefallen hat wie uns, dann lasst uns doch gerne hier an der Folge eine Bewertung da.
Ja.
Und falls ihr uns Fragen stellen wollt oder auch dem André, dann könnt ihr das am besten auf Instagram tun. Uns findet ihr unter @einstückarbeit und den André findet ihr unter
@gartenlovers.
Genau. Und ja, wir wünschen euch jetzt einen guten Frühling.
Genau, und
hören
eine
uns.
Schöne Zeit und
ja, wir hören uns wieder am ersten Sonntag im Mai.
Bis dann.
Bis dann.
Ciao, ciao.
Ciao.